Ich liebe es, mir ungewöhnliche Gäste in meinen Podcast einzuladen. Diesmal ist es Kaspar Lau. Er ist Workplace-Designer. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Kaspar, willkommen in meinem Podcast.
Hi Matthias, schön, dass du mich eingeladen hast.
Du bist Workplace Designer. Was genau heißt das? Was machst du?
Richtig. Ich designe Arbeitsplätze bzw. Bürowelten, ist besser gesagt.
Und das heißt, dass du Möbel designst oder dass du gesamte Arbeitsumfelder designst?
Genau, dieses Arbeitswelten sagt das ja schon. Es ist eben nicht das Möbel an sich oder der Arbeitsplatz, sondern es ist eine ganze Welt, die da geschaffen wird. Ne? Also das Büro ist eben vielfältiger in seiner, in seinen verschiedenen Etappen, die man durchläuft, wenn man in einem Büro arbeitet. Und so sehe ich das auch. Also das Büro ist eben nicht nur ein Tisch und ein Stuhl, sondern es gibt eben auch verschiedene andere Spaces, ja, in der Arbeit stattfindet. Es kann Kommunikation sein, es kann Projektarbeit sein. Es kann aber auch mal Rückzug bedeuten oder eben auch konzentriertes Arbeiten.
Was macht für dich denn eine gut gestaltete Arbeitswelt oder ein gut gestalteter Arbeitsplatz aus? Was gehört dazu, damit es funktioniert?
Also auf jeden Fall natürlich schon mal eine ergonomische Grundsituation. Ja, also dass man einen Arbeitsplatz, wenn wir uns jetzt nur auf den Arbeitsplatz konzentrieren, einen Arbeitsplatz vorfinden, der einem möglich macht, auch auf gewisse Zeit dazu verweilen. Aber dann sind das eben Themen Licht, Akustik. Ja, dann ist es sicher auch die Perspektive der Gestaltung in Farbe, in Material. Und dann sind es eben auch verschiedene Zonen. Also das ist eben dann auch die analytische Perspektive auf Arbeit gesehen. Was für Arbeit möchte ich gerade verrichten? Und finde ich dann auch die richtige Fläche dafür vor? Ja, also wenn ich jetzt ein informelles Gespräch mit Kollegen, also informell ist das, ich treffe jemanden und möchte mich mit dem unterhalten, dass ich dafür einen Platz finde. Aber auch eben zum Beispiel das Zusammentreffen von mehreren Kollegen, wo man mal kurz ein Team-Meeting machen möchte und man zum Beispiel gerade vorher viel konzentrierte Arbeit hatte und dann sich zum Beispiel an einem Stehtisch einfinden kann. Okay. Es ist aber auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache, die man berücksichtigen soll, die technischen Aspekte eines Arbeitsplatzes. Weil finde ich eben zum Beispiel mit meinen Devices den richtigen Anschluss. Ja? Finde ich die richtige Übertragung in Form vom Monitor wieder. Ja, brauche ich 1, 2 oder 4 Monitore? Das sind eben auch mal so die Themen, was für Arbeit möchte ich da verrichten und finde dann auch die richtige technische Ausstattung vor.
Ich würde gerne mit dir mal so die einzelnen Aspekte durchgehen. Also Ergonomie heißt für mich als Laie, dass ich bequem sitzen kann und an alle Arbeitsmittel rankomme, ohne mich zu verrenken. Trifft es das so ungefähr, oder?
Ja, natürlich. Da gibt es eben durch die Aspekte schon eben sozusagen die mustergültige Position. Ne? Also welche Sitzhöhe habe ich mit der Rückenlehne? Wie greift die Rückenlehne? Da gibt es ganz verschiedene Modelle auch von den verschiedenen Herstellern. Da werden wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber das wäre ja schon mal, dass ich zum Beispiel die Sitzhöhe verstellen kann und auch die Tischhöhe verstellen kann. Ne? Da gibt es diesen elektromotorisch schön verstellbaren Tisch. Es gibt aber auch andere Systeme, die dann mir es möglich machen, einen Tisch in der Höhe zu verstellen. Und das macht das natürlich schon auch ein bisschen aktivitätsbezogen. Weil ich merke zum Beispiel, und das ist auch Ergonomie für mich, aus meiner Perspektive, nach einer gewissen Zeit des am Computer arbeiten, es wäre besser, wenn jetzt mal der Tisch eine gewisse andere Höhe hat, ne? Ein bisschen höher kommt, weil ich dann zum Beispiel schreiben möchte. Oder ich möchte mich mal auch zwischendrin hinstellen. Ja, ein Kollege kommt zu mir und ich möchte dem was zeigen am Monitor. Das ist jetzt wirklich sehr stark auf den Arbeitsplatz bezogen. Das zieht sich aber auch durch, ne? Also die Ergonomie findet man auch beispielsweise jetzt im Mitarbeitercafé an dem Tisch, an dem ich sitze mit jemandem gegenüber in einer Gesprächssituation, dass ich da angenehm sitzen kann. Weil das kennen wir ja auch. Ich glaube, du kennst das auch. Du sitzt in irgendeiner Lounge. Das Ding wird so flätig, ja, dass man irgendwie halt ins Fliegen kommt, den Gegenüber gar nicht mehr richtig erkennt. Und diese Gesprächssituation dadurch auch gestört wird. Ne? Weil der andere taucht ab und man weiß gar nicht mehr, was mit dem los ist. Und
ja, spannend, und, ja, genau.
Ja, genau. Und das ist Ergonomie für mich. Also das für viele Körpergrößen passende, die passende Sitz- und Bedienbarkeit, oder Sitzhöhe und Bedienbarkeit der Aspekte. Ne?
Ich habe hier in meinem Homeoffice, gleichzeitig Home-Studio, wo ich gerade sitze, auch einen höhenverstellbaren Tisch. Und das mache ich auch, wie du es gerade beschreibst. Also manchmal sind es nur 5 Zentimeter, die ich es verändere, weil ich das Gefühl habe, so kann ich besser schreiben. Und was ich spannend fand, als ich diesen Bürostuhl, den ich gekauft habe, war ich in so einem Spezialgeschäft für ergonomische Sitzmöbel. Und da sagte die Verkäuferin, es gibt nicht den perfekten Stuhl.
Nee.
Sondern es geht darum, möglichst oft die Sitzhaltung zu ändern und einen Stuhl, der verschiedene Positionen zulässt, das ist der richtige Stuhl. Und das fand ich total spannend. Das unterstreichst du ja auch, ne?
Ja, absolut. Also, weil ich ja auch schon viel Herstellererfahrung habe. Für mich persönlich gibt es natürlich den von einem Hersteller perfekten Stuhl, aber das ist eben auch meiner Größe geschuldet, meiner Körperhaltung. Ja. Wenn da geht man sehr stark, denke ich mal, so in diese Physik eines Menschen rein. Wir Haltungen auch. Und so haben wir auch eine Haltung bei der Arbeit oder haben wir auch eine Haltung im Gespräch und. Und da muss eben das richtige Produkt gefunden werden für jemanden. Ne? Natürlich sind größere Organisationen nicht so weit, dass sie sagen, bitte Herr Y, suchen Sie sich ein Produkt aus Unendlichkeit aus, sondern es werden wahrscheinlich sehr standardisierte Einkaufsvorgänge favorisiert und dann gibt es 1-2 Produkte, in denen man sich das halt eben dann aussuchen kann. Aber selbst die, wenn die eben viel Einstellungsmöglichkeit haben, dann kann man da auch sicherlich eine gute Einstellung für einen selber finden.
Fällt mir gerade ein, es gibt ein Krankenhaus, wo ich viel Führungskräfteentwicklung mache und die haben neue Stühle, Bürostühle kaufen wollen und wollten es einheitlich haben, aber trotzdem so, dass die meisten die bequem finden. Und das haben die so gelöst, dass sie bei einem Fahrstuhl beim Ausgang 4 Stühle, verschiedene Modelle hingestellt haben mit der Einladung, jeder, der vorbeikommt, setz dich doch mal rein und sag mal, was glaubst du, was für dich der beste Stuhl ist? Und das fand ich als Idee ganz schön, dass wirklich jeder die Chance hat, mal Probe zu sitzen. Wovon machst du denn abhängig, was der richtige Stuhl ist? Also hast du da so ein Augenmaß oder muss jeder sich wohlfühlen und dann ist er richtig?
Das ist ein sehr idealisierter Vorgang. Meistens hat man ja mit gewissen Leuten aus einer Organisation zu tun, die dann so eine Vorauswahl vornehmen. Na, das sind sicherlich die Aspekte der Kosten. Das sind Aspekte auch manchmal eben von Rahmenverträgen, die größere Organisationen schon für sich vorgenommen haben mit gewissen Herstellern. Da gibt es aber eben auch diesen Vorgang der Musterflächen, dass es getestet wird, ob das jetzt eben in einer, sagen wir mal, vorher festgelegten Gruppe passiert, ja, oder man auch wirklich eine ganze Organisation testen lässt, so, und das Ganze dann sozusagen in Scoring irgendwie rausarbeitet. Da gibt es eben verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Ne?
Also Ergonomie. Also
ein bisschen vom Kunden abhängig auch, ne?
Okay. Jetzt waren wir so ein bisschen bei Ergonomie unterwegs. Da hast du gesagt, Licht ist wichtig. Was sind da so die wichtigsten Punkte, die für die Hörer auch relevant sein könnten? Worauf sollte ich beim Licht achten?
Das ist die Aspekte, das können sich die Hörer auch gerne einfach mal mit beschäftigen. Es gibt einen vorgeschriebenen Lichtwert. Ne? Wenn ich das jetzt einfach wiedergebe, da können die auch nicht mit anfangen, aber es wäre schön, wenn sie sich da mal einlesen würden.
Irgendeine Lux-Zahl wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. Und aber die müssen das ja auch verstehen, warum das so ist. Das hat halt eben was auch, Licht kann sozusagen ermüden, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, oder Licht kann auch eine Tätigkeit unterstützen. Ja, ich denke, es geht auch um unsere Gesundheit auf Dauer, mit einem schlechten Licht zu arbeiten, ist, sagen wir mal, für die Augen einfach nicht sehr gut, ja, und führt dann auch auf lange Sicht zu einer Schädigung. Das ist eben die Perspektive. Da gibt es vorgeschriebene Werte, die an einem Arbeitsplatz einzuhalten sind. Da finde ich es generell gut, wenn sich die Leute selber mit beschäftigen, auch für sich selber rausfinden, was das für einen Unterschied macht tatsächlich auch. Große Organisationen sind da einfach auch orientiert, ne? Über Betriebsrat und so weiter. Da wird eben das ein Teil der Arbeitssicherheit oder der Gewährleistung, die einfach da stattfinden. Natürlich kann eben auch ein Licht eine andere Atmosphäre bieten. Ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Faktor Lounge haben oder sowas, dann möchten wir sicherlich auch eine andere Sichtatmosphäre haben oder auch in Gängen. Ne? Also gewisse Sachen, die man auch besonders hervorheben möchte und. Und Tageslicht ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wie spielt man zwischen Kunstlicht und Tageslicht?
Was ist da wichtig bei diesem Zusammenspiel von Kunst und Tageslicht?
Also es gibt mittlerweile eben auch automatisierte Systeme, ja, die dann eben sozusagen nach Jahreszeit dann das Kunstlicht hochfahren, wenn das Tageslicht abnimmt. Ne? Also idealisiert ist natürlich, das beste Licht ist das Tageslicht. Sofern man das gut in einen Raum hineinbringt, ist das ideal. Und diese automatischen Systeme fangen dann an, sozusagen das Kunstlicht hochzufahren, wenn das Tageslicht runtergeht.
Ja, okay.
Dass man immer einen guten Lichtfaktor vorfindet. Tatsächlich ist es aber in den großen Büroflächen ja immer Kunstlicht, das man da
hat. Ne? Und was sind so Tipps von dir fürs Homeoffice? Also wenn jemand zu Hause einen Arbeitsplatz einrichtet beim Thema Licht, worauf sollte er oder sie achten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir sagen immer so 90 Grad, auf jeden Fall zur Lichtquelle, also Tageslichtquelle Fenster. Ja, das ist ideal. Direkte Einstrahlung ist nicht ideal. Man sollte ein bisschen auch über den sozusagen eine kleine Studie vornehmen, wie der Tageslichtverlauf ist, ja, dass man auf jeden Fall nicht geblendet wird. Ich finde das eine sehr unideale Situation, wenn man eben geblendet wird. So würden wir auch aus professioneller Sicht im Büro einrichten. Hat man getan, kenne ich auch noch diese Empfehlung, ja, am besten den Tisch unterhalb des Fensters zu stellen, ist aber sehr unideal. 90 Grad dazu, dann kann man aus dem Fenster rausschauen, wird aber auch nicht gestört und nicht abgelenkt auch durch die Sachen, die draußen passieren.
Zum Beispiel. Also das heißt, und Licht kommt von der Seite.
Richtig, genau. Und dann ist natürlich auch super wichtig, dass man eben, wenn man Kunstlicht hat, dass man auch eben den Lumenwert erreicht, den man braucht, ja, den Luxwert erreicht, den man braucht. Dass man einfach eine gute Arbeitssituation hat für sich. Ne?
Heißt möglichst gleichmäßiges Licht, blendfrei und hell? Oder was wären so die Keywords?
Also ich meine, man hat ja zum Beispiel einen Arbeitsplatz mit einem Monitor, sicherlich eine andere Situation, als wenn man jetzt zum Beispiel mit der Hand schreibt sehr viel oder zeichnet. Und da muss man natürlich auch für sich selber eben den richtigen Wert finden, die richtige Einstrahlung. Eine gute Arbeitsplatzleuchte kann das. Ne? Die kann eben auch verschiedene Lichtwerte erzeugen. Die strahlt den Arbeitsplatz so aus, dass er wirklich komplett ausgestrahlt ist und erzeugt keinen Lichtkegel zum Beispiel. Das ist einfach auch
eine
gute Situation ist. Ne?
Weil es fürs Auge zu anstrengend ist, wenn du immer zwischen hell und dunkel umschalten musst?
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Eine ermiedende Situation, das kennt man aber auch aus verschiedenen anderen Tätigkeiten. Du aus dem Fernsehen kennst das ja auch, wie ein Studio ausgestrahlt sein soll. Das hat man auch beim Fotografieren, wenn man verschiedene Szenarien erzeugen will und. Nur man hat ja an dem Heimarbeitsplatz, und um den ging es ja gerade, nicht die Möglichkeit. Ja. Natürlich würde ich empfehlen, wirklich eine gute Leuchte anzuschaffen. Ja. Ich würde aber auch viele andere Dinge empfehlen, sich anzuschaffen, einen guten Monitor, ne? Auch vielleicht einen höhenverstellbaren Tisch und eben einen ergonomischen Bürodrehstuhl. Was da tatsächlich möglich ist, muss jeder für sich herausfinden. Was ist wirklich der wichtige Punkt, den man gerade braucht? Ja.
Was macht für dich einen guten Monitor aus?
Da ich ja eben auch diesen Grafiker-Background habe, hat das natürlich auch was mit den Farbwerten zu tun für mich. Aber ich denke, da sollte man sich einfach auseinandersetzen und schauen, was für die Person X eben das Richtige ist im Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Natürlich sollte er einfach auch sowas unterstützen, dass nicht bei langem Benutzen die Augen ermüden. Ich denke, da scheiden sich die Geister. Da sollte jeder gucken. Scheiden sich die Geister da, wo man sagt, ja, sowas brauche ich. Ne? Also brauche ich jetzt einen farbechten Monitor, wie ich ihn gerne habe, um die Farben wirklich wahrzunehmen. Der kostet dann aber eben, sagen wir mal, das Zehnfache eines normalen Monitors. Und was die Leute da eben für sich selber für Tätigkeitsfelder wahrnehmen und entsprechend das professionelle Equipment für sich brauchen, müssen sie dann eben auch abschätzen.
Was ist denn die ideale Höhe des Monitors? Ich habe mal gelernt, man muss so leicht nach unten gucken weil dann die Augen nicht vielleicht austrocknen. Das sagen andere wieder, nee, das ist schlecht für den Nacken. Du musst es auf Augenhöhe haben, den Mittelpunkt des Bildschirms.
Ja, das denke ich hat aber auch was ein bisschen mit der Physik von einem selbst zu tun. Ne? Wie ist man von der Haltung? Ne? Muss man auch ein bisschen für sich selbst rausfinden. Aber das merkt ja jeder, wenn er auch mit dem Laptop-Monitor arbeitet, dass das anfängt eben sehr stark auf den. Und da ist es einfach sehr empfehlenswert, wenn man länger arbeitet, dass man auf jeden Fall nicht mit dem Laptop-Monitor arbeitet, sondern eben einen hat, den man in der Höhe auch verstellen kann, den man anpassen kann. Und dann würde ich auch sagen, ein leichter Blick nach unten ist optimal. Ich würde aber trotzdem da auch nur Empfehlungen geben und jeder müsste es auch für sich selbst rausfinden, inwiefern das in Ordnung ist, weil wir einfach, das merke ich auch an mir, ich habe sicherlich eine andere körperliche Haltung wie du jetzt und habe dann auch eben da in Graz, sagen wir, andere Voraussetzungen, die ich für mich brauche. Ja.
Ist so das Thema, was gerade so strapaziert ist, Achtsamkeit. Ne? Also auch mal selber zu spüren, tut mir das gerade gut, wie ich da sitze, brauche ich eine Pause oder nicht? Ja. Weil, wie eben schon gesagt, ich glaube, es gibt kein Setup, was dich 12 Stunden fit hält, wenn du immer an der gleichen Stelle sitzt, in der gleichen Haltung.
Richtig. Und da ist es eben, wenn man in einer größeren Organisation, ich habe hier eben auch ein unideales Verhältnis mit meinem.
Dein Kopfhörer ist gerade rausgefallen.
Ja, genau, der ist gerade rausgefallen. Auch da nicht die richtige ergonomische Situation für mich. dass einfach in größeren Organisationen, die standardisierte Arbeitsplätze anbieten, dass man viel Einstellungsmöglichkeiten hat. Dass man eben den Mitarbeitern, sagen wir mal, eben durch eben einen ergonomischen Bürodrehstuhl, einen einstellbaren, einen höhenverstellbaren Tisch und eben auch in der Höhe verstellbarer Monitor eine Situation, dass der Mitarbeiter eine Situation vorfindet, die er sich selbst einstellen kann. Ne? Es gibt da auch lernende Systeme mittlerweile, wo Mitarbeiter sozusagen die Einstellung für sich dann auf den vielleicht täglich wechselnden Arbeitsplatz auch übertragen kann. Mhm. Das ist aber auch immer die technische Grundvoraussetzung, inwieweit das gespielt wird. Und diese, sagen wir mal, ich würde sagen, jetzt ein Detaillierungsgrad, wie digitalisiert auch eine Organisation ist. Also, dass die sich merkt, dass man das einstellen kann, welcher Mitarbeiter ist jetzt heute an welchem Tisch, sofern es Desk Sharing gibt. Aber dass zumindest eben genau die Achtsamkeit bei dem Einzelnen in der Bedienbarkeit da ist, dass er sagt, das brauche ich, das ist mein Setting, so fühle ich mich heute, so nehme ich mich wahr und so stelle ich mir das auch ein.
Also das fand ich interessant, dass du gerade gesagt hast, so fühle ich mich heute, weil es ist bei mir auch so, es gibt so Tage, wo ich ganz viel im Stehen arbeite und dann gibt es Tage, wo ich denke, boah, nee, jetzt nicht schon wieder hinstellen. Ich habe eine Apple Watch und die erinnert mich jede Stunde dran, wenn ich mich nicht hingestellt habe, was super ist, weil wenn ich so im Brass bin, vergesse ich das manchmal. Und manchmal bin ich dankbar, dass sie mich erinnert und manchmal denke ich, ist mir doch jetzt egal, ich bleib sitzen. Und das ist wirklich tagesformabhängig.
Ja, also das ist eben auch das, was du gerade gesagt hast. Da hatten wir auch in der Vorbesprechung schon tiefer drauf eingegangen, dieses aktivitätsbezogene Arbeiten. Man kann natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, aber die Achtsamkeit der Persönlichkeit, die Arbeit oder das Individuum, das Arbeit verrichtet, das ist einfach ganz wichtig, dass man auch mal zwischendrin sagt, wow, jetzt bin ich so stark im Tunnel, dass es mir nicht mehr gut tut. Ja, ich hole mich mal raus, indem ich mal kurz, sagen wir mal, mich bewege. Oder auch in Gesprächen. Das weiß man ja auch, wenn man sich ein bisschen mit Philosophie beschäftigt hat, ja, dass viele Philosophen in Bewegung gute Gedanken bekommen. Ja. Auch da kann das eben zum Beispiel in einer Telefonsituation mal ganz angenehm sein, dass man aufsteht, sich bewegt. Ja. Auch mit diesem Anpassen an ist auch eben genau dann entsteht die Möglichkeit. Also ein Büro, denke ich, sollte die verschiedenen Aktivitätsansprüche des Individuums unterstützen. Ja, das ist so die Perspektive, die ich da drauf habe.
Ich muss ganz schmunzeln, als du gesagt hast, beim Telefonieren sich bewegen. Ich habe einen Kunden, der hat so ein Drahtlos-Headset im Büro und der läuft immer und manchmal vergisst er, wo die Reichweite endet. Und dann reißt das Gespräch mal kurz an, dann kommt er wieder und sagt, Entschuldigung, ich bin zu weit gelaufen, was hast du gerade gesagt? Ja. Der macht das auch, ja.
Ja, aber da hast du mir jetzt auch eine Steilvorlage gegeben. Also wir reden ja immer viel von Digitalisierung und ich merke das auch, dass es im Büro da der andere
raus. So genau, das Hörer, der nicht zu deinen Ohren passt.
Nee, der passt einfach überhaupt nicht zu meinen Ohren. Da hat Apple tatsächlich, um keine Namen zu nennen, nicht für meine Ohren gearbeitet. Ja, Nein, das denke ich auch. Da findet man im Büro eben die Voraussetzungen für die Adaption der richtigen Technik. Ja, also da sehe ich auch bei vielen Kunden eben eine Vorstellung von Digitalisierung, die irgendwie im Device endet und gar nicht mehr in der Verbindungsmöglichkeit. Also kann sich die Organisation auch noch in der Wahl der Devices zum Beispiel oder der technischen Ausstattung auch nochmal in der Arbeit unterstützen. Ja, auch nochmal ganz andere neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Ja. Mhm. Und da es ja so viele Produkte auch am Markt gibt, ist es immer ganz schwer, die Summe zu finden. Aber da tatsächlich, finde ich, ist damit steht und fällt auch angenehmes Arbeiten im Büro. Ich meine, wir kennen das jetzt von der Heimsituation, man möchte sich jetzt das neue Heimkino einrichten, ja, irgendwas passt nicht, der Beamer funktioniert nicht mit dem Lautsprechersystem und, ja, und man wird wahnsinnig, wenn man das jeden Tag an seinem Arbeitsplatz erleben würde oder in Besprechungen, ja, das ist einen Stress und das ist, finde ich, eine unnütze Situation. Eigentlich viel besser ist es, man kommt, man kann sofort spiegeln, was man spiegeln möchte, man kann bedienen, was man bedienen möchte, man kann connecten, was man connecten möchte. Und ich denke, diese Voraussetzung sollte in einer digitalisierten Welt einfach da sein. Ja, die sollte vorhanden sein. Und das ist eben auch der technische Aspekt. Entschuldigung, jetzt werde ich hier auch noch angerufen. Ich habe heute auch alles falsch gemacht, was falsch gemacht ist.
Kannst ruhig rangehen, so. Vielleicht klären wir noch was.
Nee, da gibt es nichts zu klären. So. Wir sind jetzt hier konzentriert auf den Podcast.
Also weil du gerade Bezug genommen hast auf unser Gespräch, was wir schon mal hatten, dass die Ausstattung der Arbeitswelt, des Arbeitsplatzes auch ein Spiegel der Kultur ist. Oder es muss dazu passen. Also wenn ich jetzt sage, wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, aber keiner hat ein iPad, keiner kann beim Telefonieren rumlaufen, dann passt es halt einfach nicht.
Genau, also das ist, ja, was heißt auch eben, ich denke, die technische Voraussetzung würde ich nicht darin spiegeln, ob man sich jetzt als konservatives oder als junges, dynamisches Unternehmen versteht. Die technische Voraussetzung, die muss in ihrer, was ich vorher beschrieben habe, in ihrer Bedienbarkeit und in ihrer Einfachkeit einfach Voraussetzungen da. Die muss einfach funktionieren, ja. Und klar kann man natürlich sagen, dass die Inneneinrichtung, ja, und da eben so verschiedene Nuancen, die man in Zonen schafft, dass die dann widerspiegeln, ob man ein junges, dynamisches Unternehmen ist oder sagen wir mal eher vielleicht ein konservatives Unternehmen, dass das da stattfindet. Aber auf jeden Fall nicht in der technischen Voraussetzung. Weil wir haben das ja gemerkt, wie schnell das gehen kann jetzt mit diesem allgemeinen Homeoffice. Ist eine Organisation dem gewachsen und diesen Virus sozusagen oder dieser, sagen wir mal, dieser Notfallsituation, die da draußen entstanden ist, der ist es doch egal, ob man ein konservatives Unternehmen ist oder ob man ein dynamisches Unternehmen ist. Es muss einfach funktionieren und arbeiten muss funktionieren. Das ist, denke ich mal. Und wir sind einfach nun mal 2020, die Digitalisierung ist vorangeschritten. Man kann sich dem nicht mehr verwehren. Ja.
Eben hast du noch einen Aspekt genannt, die Raumakustik am Arbeitsplatz. Genau. Da werden, glaube ich, die wenigsten dran denken. Wenn wir jetzt drüber reden, wird es wahrscheinlich sehr bewusst werden, warum das wichtig ist. Warum sagst du oder was sagst du, wie ist eine gute Arbeitsraumakustik?
Genau, also da gibt es ja verschiedene Themen. Da kann man natürlich jetzt auch mal eintauchen, falls es sich in diesem Themenfeld einfach nochmal weiterbilden. Und grundsätzlich sollte eben auch die Akustik die verschiedenen Situationen der Arbeit unterstützen. Also bin ich in einer konzentrierten Situation, möchte ich zum Beispiel wenig Nebengeräusche haben. Ja, bis zu vielleicht sogar einer schallisolierten Situation, um mich wirklich zu 100% auf etwas konzentrieren zu können. Ja, möglichst wenig Nebengeräusche. Hier in der Aufnahme merken wir jetzt auch, ich habe hier Hall in dem Raum, ist zum Beispiel keine ideale Situation für eine Aufnahme. Ja, und so kann man das auch für sich überprüfen. In einer Situation, in der ich, also wir haben auch oft erstmal dieses, wir nennen das Telefonboxen, ja, man kann das ja auch in verschiedenen Größen spielen, aber das sind sicherlich eine Einzelsituation, wo man drin ein Telefongespräch Gespräch möglichst ungestört vornehmen möchte. Hat man eben zum Beispiel ein Großraumbüro, ist es wichtig, dass der Lärmpegel so weit runtergeholt ist, dass am einzelnen Arbeitsplatz, ja, sagen wir mal, konzentriertes Arbeiten möglich ist. Hat man die Situation eines Callcenters, ist es sehr wichtig, dass man sich in der Arbeit, das heißt im Telefonieren, möglichst wenig tangiert. Also sprich, wenn mehrere Arbeitsplätze zueinander angeordnet sind, da eben von der Akustik eine gute Situation geschaffen ist, dass der Einzelne eben konzentriert telefonieren kann. Da gibt es eben verschiedene Benutzungssituationen und darauf muss die Akustik angepasst werden.
Mhm. Und fürs Homeoffice, hast du da eine Empfehlung? Worauf sollte ich da achten, was die Akustik angeht?
Ja, also ich denke, das ist definitiv wichtig, dass wenn man Telefongespräche führen möchte, dass man da einen Platz hat, wo man eben durch Nebengeräusche möglichst wenig tangiert wird. Ne? Ich denke, auch in der Situation des Videocalls sollte man sich ein Umfeld schaffen, der einen, sagen wir mal, auch da eben akustisch die richtige Situation bietet. Ich würde auch sagen, das hat natürlich auch was mit einem Raum zu tun. Bestmöglichen wäre es ja schön, wenn man einen Raum für Arbeit hat. Ja, das haben natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit dafür. Aber dass man zum Beispiel die Tür schließen kann, ja, eben da auch sozusagen akustisch nach draußen sich trennt. Aber da sind die Voraussetzungen, sagen wir, überidealisiert. Im Homeoffice tatsächlich finden wir einfach sehr ungute Situationen vor und wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Beste daraus machen. Ja, natürlich kann man sagen, wenn man da tiefer reingehen will, man kann über verschiedenste Produkte sich da auch nochmal im Homeoffice unterstützende Maßnahmen eben mit einbringen, das sei vom Akustikpanel, vom Bandbild, das akustische Lösung hat bis zum Boden, ja, also ein Teppichbelag und. Da kann man viel machen. Das ist eben aber auch dann die Frage der Voraussetzungen, der Möglichkeiten.
Ne? Ja. Aber das sind auch so, was mir gerade so eingefallen ist, so klassische Tipps, eben genau Teppichboden, damit der Boden nicht den Schall reflektiert. Bücherregal ist auch mal gut, weil es die Schallwellen ein bisschen streut.
Ja, man könnte eben auch sagen, Sofa ist insofern gut, weil es halt auch eben absorbiert und. Tatsächlich sind das natürlich Maßnahmen, die unterstützen können. Ja, aber dazu ist, glaube ich, der Laie zu wenig Akustiker, um das dann wirklich festzustellen. Ne? Weil man dann ja eigentlich, wenn man das wirklich professionell machen will, eine Raummessung vornimmt. Ja,
okay, klar.
Und da viel tiefer ins Detail geht und dann die richtigen Maßnahmen eben bringt. Natürlich ist ein Teppichboden viel besser, aber auch ein Teppichboden eben nur, wenn er ein akustisches Backing hat. Ja. Natürlich hat er schon einen kleinen Wert, aber der ist sehr geringfügig. Ja. Ja. Natürlich hat ein Teppich mit einem, so, sagen wir mal, so einem Flusenteppich, ja, einen höheren Wert als ein geschorener Teppich und. Also wir merken, wir kommen sehr stark ins Detail. Ne. Man kann natürlich eben da Sachen machen. Man kann sich damit auseinandersetzen und wenn jemand auf die Suche gehen will, dann wird er sicherlich auch Lösungen finden. Man muss nur ein bisschen mehr ins Detail auch eintauchen. Ne? Man sieht also das ja auch bei dir. Du hast ja auch eben hinten akustische Maßnahmen in deinem.
Genau, also hier im Studio habe ich so akustische Elemente, die einmal Schall absorbieren, also praktisch aufsaugen und manche zerstreuen den. Und ein Sofa steht da auch. Zum Glück habe ich eins hier und ein Bücherregal und ein Teppichboden und an der Decke sind auch noch so Elemente. Klar, das ist ja jetzt auch hier der Anspruch. Ich will den Podcast aufnehmen, es soll nicht so hallig sein. Für mich, was ich so gelernt habe in dem Umbau, ist, eine harte Fläche reflektiert den Schall, dann wird es halliger, ich verstehe die anderen nicht so gut. Eine absorbierende Fläche, also die weicher ist, die zerstreut oder nimmt den Schall sozusagen auf und dadurch hat man nicht mehr so viel Hall und es ist einfacher, sich zu verstehen.
Das genau, da hast du so eine Faustregel genannt. Danke.
Das wäre erstmal so. Ja, du bist ja der Vollprofi. Bei dir reichen ja nicht Faustregeln.
Ja, weil diese Faustregeln halt auch eben schnell zu etwas verführen. Ja, also es bringt ja dann nichts, einen Raum einfach den Teppich sozusagen an der Wand weiterzuführen und. Also das macht ja dann auch wieder nicht einfacher. Ne? Von daher, die Faustregeln sind natürlich im Einsatz gut, weil sie helfen, einen halt Maßnahmen eben zu vollziehen und auch Sachen zu verstehen. Ja, aber es ist halt eben nicht, wie soll man sagen, da übers Knie zu brechen, sondern man muss immer das ein bisschen genauer betrachten.
Für mich ist halt in der Essenz in der Essenz wichtig, dieses Bewusstsein, hör doch mal in deinem Raum, wenn du sprichst, halt es oder nicht. Und wenn du mal darauf achtest, nervt es dich oder nicht. Und wenn es dich nervt, dann gibt es Möglichkeiten, dagegen was zu tun.
Genau. Das, genau. Und da hast du so einen Diffusor zum Beispiel bei dir gewählt und. Und da, klar, am besten wäre es natürlich eine Messung vorzunehmen und dann entsprechend die richtig gezielten Maßnahmen zu wählen.
Das also ich habe auch so ein Büro. Ja, genau. Also es gibt so Anbieter wie der, von dem ich die Panels an Wänden habe. Dem habe ich einen Grundriss geschickt von dem Raum mit einer Beschreibung, woraus die Flächen sind. Also wo sind Fenster, wo sind Wände. Und die haben dann eine Berechnung gemacht. Das ist natürlich nicht so perfekt, als würde man hier jetzt im Raum live messen. Aber es ist halt schon, liegt eine gewisse Berechnung zugrunde. Und die haben mir dann genau geschrieben, wo muss ich ein Panel hinmachen, damit das funktioniert.
Absolut. Und da kann ja der Hörer auch schon den Unterschied zwischen unseren beiden Situationen herausfinden. Wie halte ich es beim Kasper und wie wenig halte ich es bei Matthias? Ne?
So. Ja. Und vielleicht findet der eine ja den Hall auch besser und als den nicht Hall. Könnte ja sein. Ja. Dann hast du eben noch gesagt, die Farbgebung. Welche Rolle spielen die Farben im Büro?
Ja, klar. Also, ich finde, sie spielen eine große Rolle. Ne? Aber da ist man, also das ist ja auch eben die Arbeit des Gestalters. Ne? Also man muss eine perfekte Mischung finden zwischen dem Atmosphärischen, was jetzt gefragt ist in der individualisierten Situation. Ja, habe ich jetzt einen Besprechungsraum, habe ich einen Stillarbeitsplatz, habe ich eben auch verschiedene Materialien, mit denen ich arbeite, die auch schon eben zum Beispiel Holz gibt ja auch schon eine gewisse Farbgebung mit rein. Und dann habe ich aber auch natürlich diese Identitätsfindung eines Unternehmens, ne, mit schon vorgewählten Farben. Und in, sagen wir mal, in diesem Raum ist es eben die Abschätzung des Gestalters, eine gute Lösung zu finden, eine gute Atmosphäre zu gestalten. Ja. Sowohl der Marke, sprich dem das Unternehmen, die Spiegelung der Corporate Identity auf die Fläche, als auch eben die atmosphärischen Werte in Harmonie zueinander zu spielen und das bestmöglich da reinzubringen. Natürlich gibt es auch so, viele Leute sagen, esoterische Beziehungen zu Farben, ja, sei es jetzt Rot spricht für Aggression, Blau spielt für mehr Kühle und also klar, da kann man natürlich auch nochmal verstärkt reingehen, falls man diese Themen für sich auch wirklich als Aspekte sieht. Aber ich denke jetzt mal so, als professioneller Berater werden die ersten oder als Designer werden die ersten Themen die wichtigen, die ich da an der Fläche sehe.
Gibt es irgendeinen Tipp fürs Homeoffice wieder, dass du sagst, die Farbe würde ich auf keinen Fall nehmen, weil, keine Ahnung, sie mich depressiv macht oder was auch immer?
Ich tue mir nur schwer, weil es gibt ja eben verschiedene Typen von Menschen. Ne? Es gibt eben auch Leute, die wirklich schwarz für sich einfach als einen guten Raum und als eine gute Raumatmosphäre sehen. Ich denke, gerade da in den sehr individualisierten Raum des Homeoffice kann man ja eigentlich machen, was man möchte. Ne? Ich finde nur einfach, man sollte eine Atmosphäre sich erschaffen, in der man gerne ist und in der man auch viele Stunden sein kann und will. Ja. In der man sich einfach wohlfühlt, ja, und in der man auch eintauchen kann. Ja, im besten Fall unterstützt natürlich diese Atmosphäre einen bei der Arbeit. Ne? Ja. Aber da möchte ich natürlich nicht übers Knie brechen, weil da auch eben die Situation ist ein bisschen wie mit der Ergonomie. Ne? Es gibt wirklich Leute, die fühlen sich in einem dunklen Verhältnis angenehmer. Es gibt Leute, die mögen Rot, obwohl ich zu Rot jetzt nicht raten würde. Ja. Und andere sagen, meine Lieblingsfarbe ist aber rosa und ich fühle mich dann wohl, wenn der ganze Raum in rosa getaucht ist. Also ich würde eh sagen, wenn sagen wir mal, die Farben nicht so ultra bestimmend sind, ja, sondern sie in einem guten Verhältnis eingesetzt sind, dann ist das, denke ich mal, ein Maß, nach dem man gehen kann. Ja. Ich finde, eine starke Dominanz, würde ich sagen, wäre mir zu unangenehm, auch auf Dauer, ne? Also indem ich mich in einem Raum aufhalten wollen würde. Ja.
Gibt es so typische Denkfehler, Fettnäpfchen, die du siehst, wenn du dir Büros anguckst, die du modernisieren sollst, wo du sagst, okay, das ist so ein Klassiker wieder?
Ja, also immer nur in Tisch und Stuhl gedacht. Ja, maximal noch einen Stauraum dazu. Ja, auch der Container, oft so am Arbeitsplatz, individualisiert, Mitarbeiter hat da viel drin, hin und her. finde ich auch, also ist einfach Geschichte. Ja. Man kann Stauraum für also individualisierten Stauraum für Mitarbeiter erschaffen, der viel besser ist. Ja.
Zum Beispiel?
Schlimmste Fall ist da, ja, zum Beispiel locker, ja, die man an einem zentralen Punkt positioniert oder auch vielleicht auf den verschiedenen Zonen.
Wenn also man so Spinde, legt, sowas.
Sowas in der Richtung, ja, da trifft man sich eben auch. Ja,
okay.
Da kann man eben auch, sagen wir mal, zwischen dem Alltag und der Bürowelt einfach auch so einen Change stattfinden lassen. Dass man da zum Beispiel eben gewisse, sei es vom jetzt der Helm oder weiß ich nicht, die Fahrradklamotte, da ist natürlich auch wichtig, dass man eine Umkleide vorfindet und. Aber dass man halt so ein bisschen da sozusagen eintaucht in die Arbeitswelt, da draußen und drinnen. Auf der anderen Seite auch Kollegen, eben auch denen da begegnet. Ne? Mhm. Das ist so eigentlich auch schön in Verbindung mit einer Sitzmöglichkeit oder in einer Möglichkeit, in der man auch für eine gewisse Zeit verweilen möchte, weil man trifft den Kollegen, den man vielleicht länger nicht getroffen hat. Oder man sagt, gut, dass ich dich treffe, lass uns das mal kurz besprechen. Und schafft da neue Möglichkeiten. Ich finde, dieser Container hat halt eben auch oft diese Möglichkeit, dass ich da irgendwelche Devotionen stapel, irgendwelche Sachen drin habe. Ja. Im schlechtesten Fall irgendwie altes Essen da drin auch noch, das dann anfängt zu gammeln. Ja. Der Mitarbeiter wird vielleicht einfach krank und niemand weiß, dass das da drin ist. Ja. Wird super unangenehm. Ja. Und nimmt auch einfach Platz weg. Ja. Also Und stört auch die Flexibilität, finde ich. Ja, also ich bin Vertreter von Desk-Sharing, weil es einfach die Möglichkeit macht, flexibel auf Sachen zu reagieren. Und ich selber ein Mensch bin, der immer schon, jetzt fällt ja schon wieder raus, nicht den Anspruch auf einen Arbeitsplatz hat, sondern auf eine gute Arbeitsatmosphäre. Also sagen wir mal auch nach den Tätigkeitsfeldern, die ich mache, eben den richtigen Platz vorfinde. Ja. Und ich habe auch schon in Organisationen, zum Beispiel in meiner Vita als Grafiker, in Agenturen gearbeitet, die haben das schon ganz lange nicht mehr. Du kommst morgens, findest deinen Platz und es ist manchmal auch super angenehm, wenn du in einem anderen Team gerade zum Beispiel arbeitest, dass du da individualisieren kannst. Heute sind die Dreierkombinationen zusammen, die eben wichtige Aspekte miteinander auf Tage, auf Wochen zu klären hat und kann aber auch wieder switchen, kann sich vergrößern, kann sich verkleinern. Finde ich viel besser, als dass ich sage, ich habe da meinen Arbeitsplatz, ich setze mich ja erstmal hin, ja, egal was ich mag, ja, und irgendwie ist es auch so ein bisschen, finde ich, so ein Verstecken und aber auch so ein, klar, jemand braucht seine Heimat, aber ich finde, dass vielmehr das ganze Büro eine Heimat sein sollte, als der Arbeitsplatz. Ja.
Das finde ich eine super schöne Essenz, dieses, es geht nicht darum zu sagen, ich habe hier meinen definierten Arbeitsplatz, sondern ich habe eine Arbeitsatmosphäre, finde ich total schön, die für mich ist. Und ob ich jetzt mit Kollegen am Stehtisch stehe, am Spind auf dem Tisch liege, ist egal.
Richtig. Also ich denke, dass es eben diese Atmosphäre ist ein wichtiger Aspekt. Ich sage auch immer, das Büro ist ein Werkzeug. Ne? Und Werkzeuge auch sozusagen, Atmosphäre ist ein Teil des Potenzials, das dieses Werkzeug hat. Ich komme gerne ins Büro. Ich fühle mich da wohl. Ja? Ich mache gerne meine Arbeit. Ich identifiziere mich zu einem gewissen Sinne auch mit dem, mit dieser Fläche, auf der ich arbeite. Ja, durch diesen Wohlfühlfaktor. Und dadurch, dass sie mich unterstützt auch in meiner Arbeit. Ja, eben besser ist als zum Beispiel das Homeoffice, das mir eben nur bedingt Möglichkeiten in der Vielzahl der verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die ich eben habe in meiner Arbeit. Ja. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der einfach in Zukunft viel, viel bestimmender wird. Ja? Wenn jetzt eben dadurch, dass alle jetzt merken, sie können im Homeoffice arbeiten, alle Organisationen, glaube ich, jetzt auch schon den Schritt gemacht haben, dass das Homeoffice nicht mehr diskutierbar ist, dass man eher eine Situation schafft, warum ein Mitarbeiter gerne ins Büro kommt, warum er sich da wohlfühlt. Und weil es vielleicht auch eben gewisse Tätigkeiten unterstützt. Sei es auch nur das Zusammentreffen mit den Kollegen. Ja, was ja doch dieses physische Zusammentreffen doch ein starker Aspekt ist.
Ja. Total, ja. Absolut. Ich finde auch, dass das virtuelle Meetings nicht ersetzen können, dieses Menschen wirklich, wirklich treffen.
Genau, es kann sozusagen, es ist ein bisschen instant, man kann gewisse Themen sozusagen erfüllen damit. Aber es wird immer mal wieder sozusagen wichtig sein, sich zu treffen, ja, wirklich zu treffen, aufeinander zu treffen. Ja.
Wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin, ein Unternehmer uns zuhört und sagt, das ist ja total spannend, was der Kaspar da erzählt, kann der nicht mehr bei uns eine traumhafte Arbeitsatmosphäre schaffen?
Ja.
Darf ich deine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen oder hast du eine Webpage?
Nee, gerne über LinkedIn einfach mich connecten, sofern es die Leute haben. Ich kann natürlich auch gerne eine E-Mail-Adresse spielen, falls Leute eben nicht bei LinkedIn sind.
Okay.
Aber das finde ich sehr angenehm, sich darüber eben auch verbinden zu können.
Also bei LinkedIn gerne. Ist es Kaspar Lau mit C vorne und Kaspar und Lau wie Lau.
Genau, wie lauwarm, sage ich immer. Ne?
Wie lauwarm, okay.
Ja, genau.
Zum Abschluss, hast du so eine Lebensphilosophie, irgendeine Essenz, wo du sagst, das gibt mir Kraft, so gehe ich durchs Leben, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird oder auch wenn es gut ist?
Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nur positiv denken. Ne? Tatsächlich ist es wichtig, alles zuzulassen. Aber auch oft, also das ist so meine Dinge, zuhören, ja, achtsam zu sein, ja. Und das heißt, bedeutet auch für mich, wenn man sehr stark in irgendwelche negativen Aspekte gebunden ist, zu sagen, ich hole mich da raus, denke positiv. Ja.
Lieber Kaspar, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich spannenden Einsichten.
Ja, ich danke dir sehr, Matthias, dass du mich eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit hatte, dir zu sprechen.
Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch gerne weiter an deine Kollegen oder vielleicht deinen Chef. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.